Einen recht guten Abend auch von meiner Seite heute an diesem zweiten Abend in unserer Reihe zu dem 500. Jahresfest der Reformation. 500 Jahre Reformation, was es heute braucht. Ich denke, dass es uns wahrscheinlich allen klar ist, dass wir nicht viel Grund zum Feiern haben, wenn wir unsere Situation in der Gesellschaft und in der kirchlichen Landschaft heute anschauen. Die Zeiten, als die Menschen die Bibeln den Buchhändlern aus den Händen gerissen haben und die Flugblätter in alle Himmelsrichtungen verteilt haben, damit die frohe und frohmachende Botschaft, die in der Reformation neu entdeckt wurde, diese Zeiten sind längst Vergangenheit. Und viele Vorschusslorbeeren, die wir gehabt hätten durch die Reformation, haben wir selbst dadurch verspielt, dass wir uns in der Gesellschaft, in der Breite der Gesellschaft und auch in der Breite des kirchlichen Lebens die Grundzüge der Reformation gar nicht mehr so hochhalten. Gestern Abend haben wir uns damit beschäftigt, dass der Glaube in unserer Zeit einer großen Mehrheit der Menschen abhanden gekommen zu sein scheint. Und was es bedeutet, heute allein durch den Glauben selig zu werden. Wie können wir überhaupt den Glauben wieder in den Mittelpunkt rücken? Wie können wir Menschen dazu animieren, dass sie glauben? Wie kann der Glaube lebendig werden, so dass Menschen sich vom Glauben auch anstecken lassen? Und wir haben gesehen, dass das in unserer Gesellschaft durch die Herausforderungen der Postmoderne, durch den Atheismus, durch den Individualismus, dadurch, dass der Mensch sich zum Maß aller Dinge gemacht hat, dass das gar keine einfache Aufgabe ist. Aber ich bin der Meinung nach wie vor, dass der Mensch auf den Glauben angelegt ist, dass ihm etwas fehlt, wenn er diese Beziehung zu seinem Schöpfer nicht hat. Und er versucht, die Leere in sich mit anderen Dingen vollzustopfen. Und heute geht es ja ganz prima mit der Unterhaltungsgesellschaft, die wir haben, mit den Möglichkeiten zur Zerstreuung, mit all dem, was an Aktivitäten und Beschäftigungen angeboten werden. Man muss nicht einmal sein Haus mehr verlassen, man kann so vieles auch online tun. Die Möglichkeiten sind unzählig. In der jungen Generation, mit der ich zusammenarbeite, im Albrecht-Bengel-Haus, ist es so, dass es fast eine Überforderung geworden ist für die jungen Menschen, sich zu entscheiden, welches Angebot sie denn überhaupt wahrnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Zeit zu vertreiben, sich zu beschäftigen, sich zu unterhalten oder sich unterhalten zu lassen. Und deswegen ziehen viele Menschen auch Dinge in sich hinein und wollen auch daran satt werden, wodurch die lebendige Beziehung zu Gott, zu dem Schöpfer, der uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat, das Einzige ist, was den Menschen wirklich im Innersten seines Herzens satt machen kann. Also das war gestern Abend. Der Glaube allein ist eines der Prinzipien der Reformation gewesen und es wird auch heute eines der Prinzipien sein, an denen wir festhalten müssen, wenn wir der Botschaft der Reformation gerecht werden wollen. Aber wir müssen das auch neu entdecken. Und wir müssen das für uns entdecken, damit durch unser Beispiel, durch den gelebten Glauben, den wir selbst als Jünger Jesu Christi leben, auch andere Menschen davon angesteckt werden, begeistert und zum Glauben finden. Das war jetzt rückblickend auf den letzten Abend. Heute Abend geht es um das Sola Gratia, allein durch die Gnade. Wer braucht heute noch Gnade? Es ist, so meine ich, so eine Grundstimmung in der Gesellschaft, dass ja eigentlich niemand so schlecht sei oder so böse sei, dass er Gnade bräuchte. Gnade ist etwas für Schwache. Gnade ist etwas für Opfer. In der Schule ist es eines der beliebtesten Steigerungen der Schimpfwörter. Am Ende sagt man, du Opfer. Du hast nötig, dass man dir gnädig ist, dass man dir hilft. Der moderne Mensch, der sich eigentlich an die Stelle Gottes erhoben hat seit der Aufklärung, der braucht keine Gnade. Jedenfalls meint er, keine Gnade zu brauchen. Die wenigsten würden sich mit dem Lied identifizieren, das wir gerade eben gesungen haben, allein deine Gnade genügt. Martin Luthers Hauptanliegen, das ihn getrieben hat, das ihn geritten hat, dass er geforscht und geschafft und gearbeitet und gebetet und sich gepeinigt hat, um Ruhe zu finden für seine Seele, war die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie der Mensch im Mittelalter ganz selbstverständlich glaubte, dass es einen Gott gibt, ob man ihm gedient hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber das war nicht die Frage für die große Mehrheit der Menschen. Natürlich gab es zu alle Zeiten auch Atheismus, das gab es auch schon in den Psalmen, wie wir gestern Abend gesehen haben. Der Narr spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Aber offensichtlich gab es solche Narren, die das behauptet haben. Und zur Zeit Martin Luthers war der Glaube da, das war nicht das Thema, dass man den Menschen überzeugen musste, dass er an einen Gott glauben sollte. Und genauso hat der Mensch im Mittelalter kein Problem damit, sich als Sünder zu erkennen. Der Mensch in jener Zeit wusste um seine Fehltritte und wusste, weil er eben an einen Gott glaubte und an eine Gerechtigkeit und deswegen auch an ein Gericht glaubte, wo es eine Gerechtigkeit gibt, muss es auch eine Gerichtbarkeit geben, um die Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Und diese Gerichtbarkeit übt die Gerechtigkeit im Gericht aus. Und der Mensch lebte im Mittelalter in der Überzeugung, dass er Verantwortung geben muss für sein Leben. Deswegen war der Mensch auch bereit, die Pilgerfahrten zu machen, die heilige Treppe im Vatikan, die Scala Sacra auf den Knien hinaufzusteigen, x-mal, um Buße zu tun für die eigene Sünde, um die Reue zu zeigen, damit Gott einem auch gnädig sei. Der Mensch im Mittelalter, der wusste davon. Dieses Wissen ist den Menschen unserer Tage abhanden gekommen. Schon am Anfang des letzten Jahrhunderts, im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts, war die Rede davon, dass Gott ein liebender Gott ist und er allen Menschen sowieso vergibt. Und Dietrich Bonhoeffer hat deswegen in seinem bahnbrechenden, epochalen Werk Nachfolge hat er deswegen von der billigen Gnade gesprochen. Eine Gnade, die für jeden gilt und ohne irgendwelche Zusammenhänge, ohne dass man sich verantworten müsse für seine Taten, das sei keine echte Gnade, sondern das sei eine billige Gnade. Und wir haben heute vielleicht verstärkt den Trend, nachdem es im Folge des Zusammenbruchs und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die kollektive Schuld in der Bevölkerung durchaus den meisten jedenfalls bewusst war, dass man sich im Klaren war, dass man dem falschen Führer auf den Leim gegangen war und dass man seine Kraft und seine Unterstützung in ein Apparat, in eine Maschinerie hinein investiert hat, das unsägliches Leid für die ganze zivilisierte Welt herbeigeführt hat. Man war vorübergehend von diesem Bewusstsein, von diesem Schuldbewusstsein doch irgendwie ergriffen. Da gab es die Barmer Erklärung, es gab den Stuttgarter Schuldbekenntnis, auch wenn dieses Schuldbekenntnis gewissermaßen erzwungen war. Aber es gab vorübergehend die Einsicht, dass ein Mensch, eine Gesellschaft auch schuldig werden kann und schuldig geworden ist. Aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo die Erinnerung an diese Dinge verschwunden ist und die Menschen sich für eigentlich ganz okay halten. Das ist so eine Redewendung unserer Tage. Ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Solange wir uns nicht in die Quere kommen, ist alles in Ordnung. Aber wer braucht denn heute noch Gnade? Wenn wir das reformatorische Prinzip allein durch Gnade werden wir gerechtfertigt vor Gott. Genauso wie allein durch den Glauben, nicht durch unsere Werke, nicht durch irgendetwas, was wir leisten, allein durch den Glauben, genauso gilt es, dass das allein aus Gottes Gnade geschieht, dass er uns gerecht spricht, und zwar um Jesu Christi willen. Wenn wir diesen Leitsatz der Reformation heute noch festhalten wollen und in der Gesellschaft zu einem Thema machen wollen, dann müssen wir die Frage der Schuld ansprechen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Der Mensch will das nicht hören. Gleichsam gibt es durchaus ganz extreme Beispiele, sogar in unserer Gesellschaft, von der Verrohung. Das Problem, das wir erleben, genauso wie wir gestern Abend gesehen haben, es gibt zwar einen Fortschritt in unserer Gesellschaft, in vielen Bereichen, im Bereich der Medizin, im Bereich der Technik, im Bereich der Chemie, der Wissenschaften. Es gibt viel, viel Fortschritt, aber es gibt auch eine Eskalation der Probleme und des Bösen in unserer Gesellschaft. Ich hatte die Beispiele 65 Millionen Flüchtlinge weltweit. Eine Zahl, die es zuvor noch nie gegeben hat auf unserem Planeten. So viele, die jetzt hungern, die Epidemien und so weiter. Es gibt Probleme, es gibt einen Fortschritt, aber es gibt auch damit verbunden auch eine Steigerung der Problematik. Und ein Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist das Problem der Verrohung in der Gesellschaft. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Es gibt zwar auf der einen Seite eine Wiederbelebung des Knigge, ja, junge Menschen interessieren sich wieder für Benin. Das war in meiner Jugend ganz anders. Mein Alter ist in jungen Jahren mit einem Bundeswehrparka, mit einem alten Jeans, mit einem Bart und zottelichen Haaren herumgelaufen, hat sich in feuchten Kehricht um Knigge gekümmert und geschert. Und heute gibt es wieder der Pendelschlag in die andere Richtung. Es gibt ein Interesse an Knigge, aber gleichzeitig gibt es im Bereich der Wirtschaft eine Verrohung, die Verdrängung der Konkurrenten, das sich gegenseitig kaputt machen, nicht nur die Firmen gegenseitig, dass wenn man einen Konkurrenten hat, dass man den möglichst aushungert oder aufkauft und zerschlägt. Auch am Arbeitsplatz gibt es eine Verrohung. Es gibt die allgemeine Binsenweisheit unter den Leuten heute, du musst deine Ellenbogen einsetzen, wenn du nach oben kommen willst. Und wir sehen es auch in extremen Beispielen, zum Beispiel bei der Schlägerattacke am Münchner U-Bahn-Bahnhof vor ein paar Jahren, wo einer einfach zu Tode getreten wurde, ohne dass es dafür einen klaren Anlass gegeben hätte. Oder die Randalen am Rande des Gipfels in Hamburg von diesem Jahr, wo ganze Straßenzüge ausgeplündert, zerstört, einfach rohe Gewalt ausgeübt wurde, ohne Rücksicht auf andere. Oder dann in Berlin diesen Schubser an der Treppe, Schubser, das ist ja zu harmlos gesagt, schauen wir es uns an.
Ende Oktober wurde eine junge Frau im Berliner U-Bahnhof Hermannstraße von einem Mann angegriffen und verletzt. Nun hat die Polizei eine Aufnahme der Überwachungskamera veröffentlicht. Mit diesem Video bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters. Der Angriff erfolgte nach derzeitigem Ermittlungsstand am Donnerstag, den 27. Oktober 2016, gegen 0.20 Uhr. Andere Passanten kamen der 26-Jährigen zu Hilfe.
Fassungslos schaut man so einem Videoclip zu, wie kaltschnäuzig einer von hinten her an eine junge Dame hereingeschlichen kommt und sie die ganze Treppe hinunter kopfüber stürzt, tritt, ohne dass irgendein erkennbarer Anlass dafür gewesen wäre. Man sieht, es waren offenbar zwei, die damit beteiligt waren. Und auch man sieht am Gesichtszug dessen, der hinten drein läuft und die Flasche aufhebt, überhaupt keine Regung. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Das sind natürlich Extrembeispiele. Die habe ich auch ganz bewusst als Extrembeispiele gewählt, weil sie uns das klar machen, dass es ein Problem gibt. Aber wenn wir bei uns selbst in unserem Umfeld schauen, auch in unserem eigenen Leben schauen, dann meine ich, dass wir das alle irgendwo erkennen können, wie das Leben verroht. Und wie das Böse immer zwar subtiler wird, aber auf der anderen Seite noch schrecklicher. Wir können durchaus den Menschen unserer Tage darauf aufmerksam machen, dass das Böse in unserer Welt durchaus ein Phänomen ist. Und wenn wir das Vertrauen unserer Mitmenschen gewinnen, sodass eine persönliche Beziehung auch besteht, dann ist vielleicht auch möglich, im privaten Gespräch auch das Böse im eigenen Leben auch anzusprechen. Aber wir werden die Gnade nicht vermitteln können, wenn wir nicht begreifbar machen, was die Schuld gewesen ist. Im zweiten Teil heute Abend möchte ich auf einen anderen Aspekt der Gnade eingehen. Selbst wenn die Menschen unserer Tage nicht unbedingt ein Empfinden für die Sünde in ihrem eigenen Leben haben oder die Notwendigkeit der Vergebung. Es ist ja so vieles in unserer Welt anders geworden in den letzten 100 Jahren. Bei uns in der Rechtsprechung in Deutschland wird kaum mehr nach der Gerechtigkeit gefragt, sondern es wird nach Lösungen gesucht, wie die Menschen dann weiterkommen im Miteinander. Auch derjenige, der zur Haft verurteilt wird, der eine Strafe absitzen muss, der wird deswegen in Haft gesetzt, weil er wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden soll. Es soll eine Resozialisierung passieren. Es ist nicht diese reine Schuld-Strafe-Denkweise, die von alters her in der menschlichen Gesellschaft immer gegolten hat, sondern da werden mildernde Umstände geltend gemacht. Man weist darauf hin, dass derjenige, der sich etwas zu Schulden hat kommen lassen und deswegen verurteilt wird, dass der eine schlechte Kindheit gehabt hat, dass er in einer schlechten Umgebung aufgewachsen ist, dass schlechte Einflüsse ihn geprägt haben, vielleicht sogar, dass er eine Geschichte, Vorgeschichte von Ahnen, die auch zur Kriminalität geneigt haben, wie soll dieser Mensch denn auch sich davon unterscheiden, wenn er das quasi mit den Genen mitbekommen hat und vieles andere mehr. Da sucht man ja einen Weg, das zu erklären, dass ein Mensch straffällig geworden ist, ohne dass man die Schuldfrage groß thematisiert. Ich habe das mit etlichen Juristen besprochen, auch mit Richtern, und die sind immer ganz verwundert, wenn ich diese Frage stelle, wie viel die Gerechtigkeit eine Rolle in ihren Urteilen spielt. Sie müssen halt aus dem Schlamassel, in dem die beteiligten Parteien, die streitenden Parteien sich befinden, muss man einen Weg herausfinden. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt zur Gnade. Und das ist, dass Menschen sich gnädig verhalten. In der sich verrohenden Gesellschaft ist das vielleicht seltener geworden. Aber wo es passiert, wo ein Mensch sich gnädig verhält, dann berührt das die Herzen. Wir Menschen scheinen so geschaffen zu sein, dass die Gnade uns berührt. Wo einer sein Recht nicht einfordert, wo einer keine Rache nimmt, spielt es bei uns jedenfalls in der westlichen Welt immer noch eine vorbildliche Rolle. Wenn ich an die islamische Welt denke oder auch an ostasiatische Kulturen, wenn einer besiegt wird und dann nicht umgebracht wird vom Gegenüber, dann ist das für ihn eine Schande. Lieber lässt er sich umbringen, als diese Schmach tragen, dass er besiegt worden wäre. Und das ist etwas, was bei uns in unserer Gesellschaft, die von dem alttestamentlichen, neutestamentlichen und reformatorischen Glauben so stark geprägt ist, ist das anders. Bei uns trifft das gnädige Handeln und gnädige Verhalten, ja, das gnädige Verhalten immer noch auf einen sensiblen Nerv und berührt uns. Nehmen wir zum Beispiel die Mutter Teresa. Warum man immer nur die Mutter Teresa nimmt, das ist halt, die ist zu einer Ikone geworden in der Welt. Jeder kennt sie und jeder hat von ihr Dinge gehört. Die Geschichte, die mich persönlich am meisten berührt, ist die von einem Fotojournalisten, der sie in Kalkutta aufgesucht hatte, um eine Fotostrecke über ihre Arbeit mit den Schwestern der Barmherzigkeit zu machen. Und er hat seine Kameras und sein Equipment alles so über die Schultern getragen, ist mit ihr mitgelaufen durch die Slums von Kalkutta. Und da kommen sie an einen Müllberg, die es ja überall in den Slums gibt, weil die öffentliche Stadtverwaltung da einfach nicht arbeitet. Und die kommen an so einen Müllberg und ein erbärmlicher Gestank strahlt ihnen entgegen. Und der Fotojournalist, der macht schon Nase und Mund zu und Mutter Teresa erkennt aber den Geruch von verwesenem Fleisch und macht sich auf die Suche hinter diesem Müllberg, wo dieser Gestank herkommt und findet einen Menschen, der bei lebendigem Leibe an seinen Gliedern verwest. Nimmt ihn in ihre Arme, um ihn in das Hospiz zu tragen. Der Fotojournalist spürt, das ist so ein heiliger Augenblick, da kann ich nicht einmal ein Bild davon machen. Sagt nur zu Mutter Teresa, das würde ich für 1.000 Dollar nicht machen. Mutter Teresa antwortet, ich auch nicht. Ich auch nicht. Sie macht es nicht für 1.000 Dollar, aber um der Liebe Christi willen, weil sie einen gnädigen Gott kennt, der von ihr ein gnädiges Verhalten verlangt. Ein barmherziges Verhalten verlangt. Und deswegen Schwestern der Barmherzigkeit. Dieses Gnade und Barmherzigkeit, die verhalten sich wie Zwillinge zueinander. Es wurde einmal so definiert, Gnade ist, wenn Gott mir das gibt, was ich nicht verdient habe, und Barmherzigkeit ist das, wenn mir Gott das nicht gibt, was ich verdient habe. Kommt aufs Gleiche raus. Ich komme davon. Und diese Mutter Teresa ist zu einer Ikone geworden in unserer Welt, in unserer säkularen, humanistischen Welt, für etwas, was es sonst normalerweise nicht gibt. Wir kennen alle die Geschichten von den Überfällen, die passieren auf offener Straße, wo die Menschen einfach das ignorieren und vorbeilaufen, unterlassene Hilfeleistung, heißt dann die Anklage, wenn man das in unserer Gesellschaft macht. Warum? Weil wir das Empfinden haben und das in unserem Recht festgehalten haben, dass so etwas nicht sein darf. Aber das gibt es immer wieder. Bei einem Überfall in einem der ärmeren New Yorker Stadtvierteln ist ein Mensch auf offener Straße x-mal von jemandem abgestochen worden, bis er tot war. Und Menschen haben die Schreie gehört, die standen an ihren Fenstern und haben zugeschaut und haben nicht eingegriffen. Als sie von der Polizei dann vernommen wurden, haben sie gesagt, es war wie im Fernsehen. Ja, das hat sie nicht berührt, hat sie höchstens unterhalten. Die Verrohung unserer Gesellschaft. Auch in Deutschland kommt es vor, und es wurde auch jetzt kürzlich jemand dafür verurteilt, dass er einfach an Notleiden, einer notleidenden Person vorbeigelaufen ist. Lag vor der Bank auf der Straße, die Leute sind reingegangen, haben ihr Geld abgehoben, ihre Kontoauszüge ausdrucken lassen und sind wieder an dieser Person vorbei und haben nicht eingegriffen, haben nicht Hilfe geleistet. Und deswegen sind wir für solche Heldengeschichten, wie wir sie von Mutter Teresa kennen, auch sind wir empfänglich, weil wir wissen, dass das sollte so sein, auch wenn wir es nicht schaffen. Es sollte so sein. Die Feuerwehrleute vom 11. September 2001, die sind ja in die Geschichte eingegangen als die Helden von Manhattan. Ich selber bin davon besonders berührt gewesen, weil ich als kleiner Kind, wo ich gefragt habe, warum ich keinen Großvater habe, die Geschichte von meinem Vater erzählt bekommen habe, wie mein Großvater ums Leben gekommen ist. Es gab einen Brand in der Gasanlage, also die Gasfabrik, wo die Leitungen zusammenkamen und in der Stadt verteilt wurden. Und er gehörte zur Werksfeuerwehr. Und es war klar, er muss die Leute retten aus den Räumen, wo entweder mit Gas überlaufen waren, bevor es eine Explosion gibt, oder wo mit Rauch gefüllt waren. Und er konnte dreimal einen Menschen, einen unbewussten Menschen aus einem rauchgefüllten Raum im unteren Geschoss der Gaswerke hochtragen und zur Tür rausgeben, dass die Kollegen den entgegennehmen. Beim vierten hat er den rausgeben können und ist selber rückwärts in den Tod gefallen. Sowas berührt mich heute noch, dass ein Mensch sein Leben für andere gibt. Ein gnädiges, barmherziges Verhalten, wo man nicht nach sich und seinem Wohlergehen fragt, sondern sich für andere einsetzt. Auch das hat etwas mit Gnade zu tun, auch wenn es nicht mit Schuld verwandt ist. Und das ist etwas, was die Menschen von heute immer noch inspirieren kann. Bei der Olympiade 2016 in Rio hat man diese Szene live vor den Kameras sehen können, wie eine Neuseeländerin und eine Amerikanerin ich glaube, es war der 5000 Meter Lauf, im Gerangel aneinander geraten sind und beide zu Fall gekommen sind. Zuerst hat die Neuseeländerin die Amerikanerin aufgeholfen, hat gewartet, sie hochgehoben, sie geleitet ein Stück weit, bis sie selber dann Probleme bekam und von der anderen geholfen wurde. Erinnerte mich an einen früheren Fall bei der Olympiade, wo beim Marathon der Frauen, bei den Männern kommt sowas wahrscheinlich nicht so vor, aber beim Marathon der Frauen eine der Konkurrentinnen ins Straucheln geriet, kurz vor dem Ziel. Sie hat Krämpfe bekommen, die Kräfte haben sie verlassen, und eine, die später kam, hat gehalten und sie weitergeholfen. Hier ein ähnlicher Fall, nicht bei Olympia, aber da schiebt eine die andere über die Linie. Und die Zuschauer jubeln. Sie jubeln, weil einer nicht für sein Recht eingestanden ist. Weil er nicht sich als die Nummer eins gesehen hat, sondern weil er sich um den anderen gekümmert hat. Dieses barmherzige, gnädige Umgehen mit dem Konkurrenten, das berührt heute noch. Vielleicht kennen Sie den Film Napola, ein Film aus den Bildungseinrichtungen der Elite im Dritten Reich. Die Geschichte eines Jungen, der unbedingt als Boxer weiterkommen will, und über die Eliteschule der Nazis werden ihm alle Türen geöffnet, aber er kann seinen Gegner nicht einfach fertig machen, so wie es von ihm verlangt wird. Einmal wird es ihm verziehen, dass er den am Boden liegenden, der sich gerade noch hoch rauft und auf die Füße kommt, nicht noch einmal niederschlägt. Er selber kassiert den Schlag und verliert. Einmal wird es ihm verziehen. Beim nächsten Kampf wird er in Schimpf und Schande von der Einrichtung davongejagt. Muss seinen Uniformen alles abgeben, nackig sich wieder zurück zu seinem Spind begeben und seine Zivilsachen holen. Das ist die Welt, in der wir leben, wo die Menschen verlangen, dass jeder für sich selber sorgt, aber auf der anderen Seite weiß doch jeder Mensch heute, dass es etwas Besseres gibt. Etwas Besseres, wo wir uns umeinander kümmern und füreinander fühlen und Empfindung haben. Und ich glaube, dass heute in unserer Welt, wenn es um Sola Gratia geht, wenn die Menschen auf der einen Seite für ihre persönliche Schuld nicht direkt ansprechbar sind, auf diese Art und Weise sind sie doch ansprechbar. Und dieses Verhalten, das ist Jesus inspiriertes Verhalten. Das haben wir von Jesus gelernt. Das haben wir aus seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter gelernt. Und das könnte uns den Schlüssel geben, dass Sola Gratia in unseren Tagen den Menschen nahe zu bringen. Gnade für die Welt, nur Begnadete und Begnadigte können gnädig sein. Wo wir begriffen haben, dass wir Begnadete sind, dass Gott in Gnaden uns mit seiner Liebe und Freundlichkeit begegnet, unsere Schuld vergibt und deswegen Begnadigte sind, da können wir auch gnädig sein. Meine Lieblingsgeschichte über die Gnade handelt von dem König Umberto II. Von Italien. Ich habe das schon oft erzählt, aber ich erzähle es gern noch einmal. Er sitzt zu Hofe, die Petitionen der Bürger werden vorgebracht, auch die Gnadengesuche der Verurteilten werden ihm vorgelegt. Sein Justizminister hat alles vorbereitet, hat auch eine Empfehlung in jedem Fall, auch schriftlich ausformuliert. Und es wird der Fall aufgerufen eines seiner Untertanen, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Justizminister hat am Rand des Gesuchs geschrieben, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. So empfinden wir Menschen doch, wenn wir andere sehen, die uns etwas angetan haben, oder wenn wir Menschen vor Augen haben, die andere geschadet haben. Wenn wir an das Böse denken, wenn wir an die Menschen denken, die Kinder missbraucht haben, wenn wir an die Terroristen denken, die zig unschuldige Menschen auf dem Gewissen haben, dann denken wir, da muss doch Strafe her. Gnade unmöglich. Die Strafe muss sein. Aber König Umberto war eben ein Souverän. Er war König. Und das hat ihn geärgert, dass sein Justizminister sich anmaßt, zu sagen, Gnade sei für ihn, König Umberto, der immerhin der Souverän ist, unmöglich. Wie soll denn Gnade für mich unmöglich sein, denkt der König. Und sagt nur, Stift. Er bekommt einen Stift von seinem Justizminister und mit einem Strich verändert er den Satz total. Er durchstreicht das Un nicht, sondern er versetzt nur das Komma. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. So einfach ist es für den Souverän. So leicht geht es für denjenigen, der die Macht hat, zu vergeben. Und so ist es mit unserem Gott, der Gnade der Welt sagt. Wir sagen, Gnade euch Gott, und denken an die Strafe. Aber Gott, wenn er von der Gnade spricht, wenn es um die Gnade geht, dann geht es um die Vergebung. Ich glaube nicht, dass alle unsere Fälle davon geschwommen sind. Dass wir als Christen in unserer Gesellschaft nichts mehr ausrichten können. Ich glaube nicht, dass die Kirchen auf verlorenem Posten stehen und dass das Ruder nicht herumgerissen werden kann. Ich glaube nicht, dass wir aufgeben müssen und sagen müssen, wir müssen uns halt in unser Schneckenhäuschen zurückziehen und die Nestwärme in unseren Hauskreisen, Gemeinschaften und Gemeinden pflegen, damit wir es hier in dieser kalten, bösen Welt aushalten. Das glaube ich nicht, dass das die Konsequenz der Entwicklungen in unserer Gesellschaft wäre. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wo wir die Gnade für uns entdecken und das für uns erleben, dass wir Begnadete und Begnadigte sind. Dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir von der Liebe Gottes überwältigt sind, dann wird dieses Begnadetsein auch Gnade in unser Umfeld auch groß werden lassen. Unsere Welt braucht Menschen, die Gnade walten lassen. Unsere Welt braucht Menschen, die Barmherzigkeit ihren Nachbarn, ihren Kollegen, ihren Verwandten, ihren Miterben, ihren Nächsten zeigen. Und wo diese Welt solche Menschen findet, da wird auch Veränderung stattfinden. In der Reformation ging es bei der Gnade darum, dass der Mensch darum wusste, dass er die Gnade braucht. Er dachte, er muss sich die Gnade erwerben, er muss die Gnade kaufen, entweder durch Buße oder durch den Kauf von Ablässen, damit jemand anders für ihn quasi diese Last auf sich nimmt. Dass die Kirche die Dienste tut, die ihm die Erlösung bringen. In unserer Zeit ist das eine andere Welt, aber trotzdem geht es auch darum, dass es Gnade für diese Welt gibt. Gnade für die Welt. Das wünsche ich mir für uns als Christen und als Kirchen, dass wir in dieser Welt so etwas wie Balsam sein könnten für diese geschundene und verwundete Welt. Für diese verrohte Welt. Und dass durch uns als Christi-Werkzeug in dieser Welt es wieder zur Erkenntnis von Gottes Gnade und Barmherzigkeit kommen könnte. Und dass es zu einer neuen Art von Reformation in Deutschland käme. Das ist mein sehnlicher Wunsch. Lass uns die Hände falten zum Gebet. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, um Gnade für uns zu bringen. Und du hast uns in deine Nachfolge gerufen. Aus Gnaden hast du uns dazu befähigt. Und wir bitten dich, dass du auch in unseren Herzen diese Gnade bewirkst, dass wir die Welt mit deinen Augen sehen können, dass wir die Menschen so sehen können, wie du sie siehst und sie so lieben können, wie du sie liebst, dass wir ihnen vergeben können, wie du uns vergibst. Herr, wir bitten dich, lass durch deine Gemeinde heute in diesem Reformationsjubeljahr als Gnadenquelle für die Welt wirken. Herr, schenk uns dieses Wunder, dass wir uns selbst überwinden können durch dich und deinen Geist und Menschen zu dir hineinlieben, in die Beziehung zu dir. In deinem Namen bitten wir. Amen.